Herzlich willkommen zu einem neuen Studium aus dem Lukasevangelium. Der Titel heute ist Jesus im Alltag nachfolgen. Wir haben in unseren letzten Betrachtungen gesehen, dass Jesus uns zur Nachfolge ruft. Wir haben gesehen, dass Jesus auf diese Welt kommt. Er hat zwar eine eigene Mission, die er erfüllen muss, aber er ruft uns alle, in diese Mission einzusteigen, weil er ja kam, um uns darzustellen, was wir als Menschen zu tun haben. Wir haben versucht zu sehen, dass es einen Grund gibt, warum Jesus uns zur Nachfolge ruft. Wir sind Gefangene, verlorene Menschen. Im Dickicht unseres Herzens gibt es so viele Probleme, wo wir nicht rausfinden können, wo uns unser Geist oder das böse Auge unseres Geistes betrügt. Und so möchte Jesus, dass wir herauskommen zu der Freiheit der Kinder Gottes. Und heute wollen wir in dieser Betrachtung anschauen, wie sieht das im Alltag aus? Wie folge ich Jesus im Alltag nach? Nun, Alltag bedeutet jeden Tag, bedeutet sich mit den Dingen des täglichen Lebens, des täglichen Alltags auseinanderzusetzen. Und eines der ersten Dinge, die in unserer Betrachtung vorkommt, ist, dienen wir wirklich Jesus in dem Sinne von einem Herzen, das völlig hingegeben ist, oder tun wir es wie die Schriftgelehrten und Pharisäer? Sind wir Heuchler in unserer Nachfolge? Betrügen wir uns selbst darin oder gehen wir wirklich im Alltag mit Jesus? Was bedeutet er uns? Wie wichtig ist er uns im täglichen Leben? Weil daran wird man sehen, ob man frei wird aus der Sünde oder ob man in der Sünde bleibt. So, was bin ich? Bin ich ein wahrer Nachfolger Jesu? Bin ich jemand, der im Alltag mit ihm geht? Oder bin ich jemand, der hin und wieder mit ihm geht? Ich traf in der letzten Woche einige Menschen und darunter war auch eine junge, 21-jährige Glaubensschwester. Und wir hatten ein Beratungsgespräch und ich fragte sie, wie ist denn ihre Beziehung zu Jesus? Wie ist denn ihre Beziehung zu Gott im Alltag? Und dann sagte sie, sie ist, aber sie ist nicht beständig. Ich habe nicht jeden Tag Zeit für Gott. Es fehlt mir manchmal und ich habe das und jenes und das andere zu tun und ich überspringe manchen Tag in meiner Beziehung zu Gott. Nun, warum tut sie das? Oder warum tun das die meisten Christen? Warum haben sie keine beständige, alltägliche Beziehung zu Gott durch unseren Heiland? Was ist der Grund dafür? Ich fragte diese junge Frau, was meint sie, was der Grund dafür ist? Was ist denn die Antwort? Die Antwort ist ganz einfach. Die Not nach der Nachfolge Jesu ist noch nicht bewusst. Wisst ihr, Ein Mensch in Not, der sucht, seine Not zu stillen. Ein Hungriger, der geht und sucht Nahrung. Sofern wir eine nicht alltägliche Beziehung zu Gott haben, dann ist der Grund dafür ganz einfach. Wir haben keine Not. Wir haben keine Not, Jesus nachzufolgen. Er ist irgendwo da. Wir sind irgendwo für irgendetwas Christen. Aber wir sind nicht Christen aus der Not heraus. Und wenn wir keine Not haben, wenn wir nicht hungrig sind und durstig, wenn es uns alles geht, wie es gehen soll, dann ist es ja selbstverständlich. Dann haben wir nur eine An- und Wiederbeziehung mit Gott. Wir haben uns in einer der letzten Betrachtungen gesehen, dass Jesus drei Glückseligkeiten oder vier Glückseligkeiten aussagt und vier Wehe, also vier glückselig, vier Segnungen für Glückseligpreisungen und vier Wehe. Und wir haben gesehen, dass diese gegenseitig sind. Glückselig ist der, der hungert. Glückselig ist der, der dürstet. Glückselig ist der, der weint. Glückselig ist der, der eine Not hat. Glückselig ist der, der verfolgt ist, um Jesu Namen willen. Und ein Wehe wird ausgesprochen über die, die sagen, oh, ich bin reich. Und ein Wehe wird ausgesprochen über die Gesättigten. Und ein Wehe wird ausgesprochen über die, die alles haben und von denen gut geredet wird. Warum ist das bei Jesus in seiner Betrachtung des Menschen so wichtig? Wieso sagt er das so deutlich, dass der, der keine Not hat, der ist in einem großen Elend? Und der, der eine Not hat, der ist in einem großen Vorteil. Ich hoffe, wir verstehen diesen Zusammenhang. Was bedeutet es, in Not zu sein? Und was bedeutet es, keine Not zu haben oder vermeintlich keine Not zu haben? Lasst uns diesen Punkt als allererstes in der Nachfolge des Jesus im Alltag aufschreiben. Wir können nur Jesus nachfolgen, mit Ernst und Ausdauer, wenn wir eine Not nach ihm haben. So, Jesus im Alltag nachfolgen. Jesus selbst ist unser Vorbild. Ja? Warum ging er zu seinem Vater? Warum folgte er? Warum ging er den Weg? Warum schrie er zu Gott, wie der Hebräer es beschreibt? Wieso hatte Jesus so ein Gebetsleben? Wir haben es ja in einer der Betrachtungen gesehen. Was war sein Problem? Sein Problem war seine Not. Jesus, unser Vorbild, hatte eine Beziehung zu seinem Vater aus der Not. Zum Vater aus der Not. Er konnte nicht ohne. Er konnte nicht ohne ihn. Wie der Vater, so er den Vater betrachtete. Er musste am Morgen aufstehen. Er musste gehen und Gott suchen. Und er betete und er hatte eine Not nach seinem Vater. Er konnte aus sich selbst nichts tun. Er war sich völlig bewusst seiner Armut. Und er war hungrig nach der Erfüllung des Willens seines Vaters. Er hatte kein Selbstvertrauen. Jesus seine ganze Basis, sein ganzes Leben war gegründet auf das Vertrauen zum Vater. So, er konnte nicht ohne ihn. Jesus war selbstlos. Er hatte kein Vertrauen auf sich selbst. Sein ganzes Vertrauen, sein ganzes Leben bestand aus der Not, auf dem Vater oder mit dem Vater zu gehen. Deshalb konnte der Morgen Jesus nicht finden, im Bett oder irgendwo etwas anders tun, außer seinen Vater suchen. Jesus war also unser Vorbild in seiner Beziehung zu Gott. Und er hatte eine Beziehung aus der Not. Ja? Aus der Not heraus. Er war sich dass er Mensch ist, dass er ein Geschöpf ist, bewusst und lebte vom Vater. Und er war sich bewusst, nicht nur, dass er so vom Vater lebte wie Adam, als er noch nicht in Sünde gefallen war, sondern er kam, um als Mensch mitten in dem Kampf mit der Sünde zu bestehen. Das ist mehr als nur abhängig zu sein von Gott in einer wunderbaren Umwelt. Und da kommen wir noch hin, dass wir sehen, mit welchen Menschen Jesus zu tun hatte und wie hat er sich zu ihnen verhalten, so dass wir im Alltag, wo wir diese Menschen begegnen, auch so handeln können. Aber der erste Punkt, den ich immer wieder betonen möchte und der auch das Geheimnis eines jeden Nachfolgers Jesus ist, er folgt Jesus aus der Not heraus, ohne Vertrauen zu sich selbst. Er ist in einer Not. Er ist arm, er ist hungrig, er sehnt sich nach der Fülle, er leidet unter der Not der Sünde, unter der Not dieser sündigen Natur. Er leidet und geht zu Gott. Er kann nicht sich auf sich selbst verlassen. Nur auf Gott. So, Jesus im Alltag nachfolgen Wir können und werden Jesus nur treu nachfolgen, wenn ich eine Not habe. Ohne Not keine Nachfolge. Und sicherlich sieht man das auch in der Welt oder in der Geschichte. Wenn immer der Mensch in Not kommt, dann sucht er Gott. Und dann tut sich etwas in seinem Leben. Aber er sucht ihn nicht in den Zeiten, wo er anscheinend keine Not hat. Und er weiß nicht, dass in den Zeiten, wo augenscheinlich keine Not da ist, dennoch dieselbe Not besteht wie in der Zeit, wo die Not bewusst ist. Die Krise bringt ja nicht die Not, meine Lieben. Die Krise offenbart sie nur, dass sie da ist. Die schwierigen Umstände zeigen nur, was wirklich vorhanden ist. Sie schaffen keine neuen Tatsachen. Deshalb ist es so entscheidend für uns, dass wir uns unserer Not, ob durch Krise oder nicht Krise, immer bewusst sind. Ich gehe zu Gott, weil ich eine Not habe. Für mich ist Gott eine Stillung meines Bedürfnisses nach Liebe, nach Sicherheit, nach Gerechtigkeit, nach all dem, was mein Geist braucht. Und ich war so dankbar, als ich las vor einigen Tagen über Moses, der Mann, der mit Gott Aug zu Aug sprach in der Stiftshütte. Der Mann, der mehrmals 40 Tage auf dem Berg war und wo die Bibel sagt, dass Gott mit keinem so gesprochen hat wie Moses. Ellen White beschreibt, dass Moses zu Gott eine Beziehung hatte aus der Not heraus. Und ich freute mich, als ich es las, weil ich sage, okay, dann bin auch ich richtig. Ich suche Gott, weil ich ihn brauche. So, Jesus im Alltag nachfolgen ist, ihn zu suchen. Schreibe es mit Rot, ihn aus der Not, ohne Selbstvertrauen, in völligem Vertrauen auf ihn. Und wenn Jesus tatsächlich, wenn Gott unsere einzige Stillung unseres geistigen Not ist, dann sind wir und werden wir eine oszillierende Beziehung mit Gott haben. Das heißt, wir werden nicht in unserem Alltag mit Gott nicht gehen. Und wir werden nicht uns von ihm abwenden. Wir werden von dem ersten Augenblick, wo wir unsere Augen aufmachen, bis wir sie wieder schließen zum Schlafen gehen, wird er die Befriedigung unserer Not sein. Es gibt natürlich, je nachdem, wie wir aufgewachsen sind, auch Menschen, die zu Gott gehen aus einer Pflicht. Das heißt, ich muss meine Andacht machen, bevor ich an die Arbeit gehe. Ich muss schauen, dass ich ein Kapitel oder zwei oder drei, wie viel man sich eben vorgenommen hat. Es gibt ja so viele Programme, die uns irgendwo uns helfen sollen, im Alltag mit Gott zu gehen. Aber das ist nicht wirklich der Sinn der Sache. Deshalb gehen die Menschen, sie studieren, sie sagen, heute hatte ich keine Stunde Zeit, heute habe ich nur eine halbe Stunde Zeit mit Gott gehabt und sind dann in einer Notsituation. Sie tun die Beziehung zu Gott in einer Art und Weise, die, ich sage jetzt mal, zeitlich ist. Es ist nicht notwendig, dass ich immer eine lange Zeit mit Gott verbringe. Die Umstände erlauben es nicht immer. Aber ich habe und kann die Beziehung zu Gott aufbauen in einer Sekunde, wenn ich meiner Not bewusst bin. Aber wenn ich meiner Not bewusst bin, werde ich jede freie Minute, wenn ich in schwierigen Umständen bin, eine Mutter, die ein Kind hat, die geboren hat, die kann sich nicht irgendwie so leicht absetzen und jetzt ruhig eine Stunde lang studieren. Es gibt Umstände, die Zeit nicht so erlauben. Aber in all diesen Umständen ist es wichtig, dass man die Beziehung zu Gott beibehält und er der Anker ist, wo man sich hinwendet, nicht um ihn zu befriedigen, nicht um eine Zeit zu füllen mit ihm, sondern um eine Sache zu erledigen. So, es geht mehr um eine Bewältigung des Alltags als um eine gute Zeit mit Gott zu verbringen. Ich möchte auch das deutlich hervorheben. Viele Christen denken, die Beziehung zu Gott ist so ein Höhepunkt des Tages, wo man dann hineingeht, wo man eine Andacht hat, wo man ein Gespür hat der Gegenwart Gottes und das ist es. Das ist ein Betrug. Nicht, dass es nicht geht, dass wir auch eine Beziehung zu Gott haben, wo wir ihn vernehmen, dass er da ist. Aber wir haben keine Beziehung zu Gott, um uns wohlzufühlen. Sondern wir haben eine Beziehung zu Gott, um etwas im Alltag zu vollbringen. Um etwas zu tun zu können. Deshalb suchen wir Gott. Deshalb gehe ich zu Gott aus der Not heraus, um dienen zu können. Nicht, um eine gute Zeit zu haben. Und ich habe das erwähnt und ich werde es immer wieder erwähnen, weil es der zentrale Punkt ist unseres Lebens. Und ich habe auch nicht immer dieselbe Zeit zur Verfügung. Aber ich suche sie, wenn ich sie nicht in dem Moment habe, wo ich sie mir wünsche, aber dann sitze ich irgendwo im Flugzeug oder sitze im Auto oder ich bin irgendwo, wo ich meine Stille habe, wo ich zu Gott in meiner Not gehen kann und wo ich die Beziehung haben kann und aufbauen kann. Es ist natürlich sehr gut, man braucht eine Routine für den Alltag, aber diese Routine wird manchmal unterbrochen, manchmal kommen Umstände, aber deshalb verliere ich nicht meine Beziehung zu Gott, weil ich habe sie nicht aus Pflicht, ich habe sie nicht, um Gott zu befriedigen, sondern ich habe sie, um eine Not in mir zu stillen, um im Alltag etwas zu tun. So, wir folgen Jesus nicht nach, um ein gutes Gefühl zu haben. Und das möchte ich aufschreiben, dass wir das nicht vergessen. Nachfolge Jesu ist, ihn zu suchen in der Not. Nicht, um ein gutes Gefühl zu haben. Sondern den Alltag zu bewältigen. Okay? Wir suchen also Gott nicht, um eine Pflicht zu erfüllen. Wir suchen ihn, um die Pflicht, die wir brauchen, erfüllen zu müssen, aber wir suchen ihn nicht, wie wenn die Beziehung zu Gott eine Pflicht ist. Nein, die Beziehung zu Gott führt zu einer Pflichterfüllung. Die Beziehung zu Gott hat man aus der Not. Ich muss Gott nicht befriedigen, ich muss ihm keine Lieder singen, er braucht mich nicht. Aber ich brauche ihn, um im Alltag das zu tun, was richtig ist. Und so möchte ich eines der ersten praktischen Punkte in dieser Reihe erwähnen. Was begegnet uns im Alltag? Ja? Was begegnet uns? Eins. Im Alltag, eines der ersten Dinge, die, ich denke, uns im Alltag begegnet, womit der Mensch sich täglich auseinanderzusetzen hat, sind, man könnte sagen, die Sorgen, und Ängste. Ich habe in der letzten Woche meine jüngste Patientin beraten. Ein junges Mädchen, 9 Jahre alt. Und sie hat Ängste vor Räubern, vor Bomben, vor Gewehren, von vielen Insekten. So, sie hat eine Menge Ängste. Wie kann sie diese Ängste bewältigen? Sicherlich haben die immer einen Grund. Man versucht, etwas zu steuern, worauf man keinen Einfluss hat. Ich habe keinen Einfluss auf die Räuber, ich habe keinen Einfluss auf die Bombenbauer. Aber ich muss doch etwas wissen im Alltag, was mir meine Angst wegnimmt, was mich frei macht. Und so möchte ich, dass wir das lesen hier im Lukas-Evangelium in unserem 12. Kapitel, was wir angegeben haben in unserer Lektion, wo es geht um die Sorgen des Alltags. Der Mensch muss eine Arbeit verrichten im Alltag. Aber die Frage ist, wie verrichtet er sie? Ist er sorgen- und angstfrei oder trägt er diese Sorgen mit sich rum? Und ich lese hier ab Vers 22. Und er sprach zu seinen Jüngern: Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, noch um den Leib, was ihr anziehen sollt. Das Leben ist mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung. Betrachtet die Raben, sie säen nicht und ernten nicht. Sie haben weder Speicher noch Scheunen und Gott nährt sie doch. Wie viel mehr seid ihr wert als die Vögel? Wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen. Wenn ihr nun nicht einmal das Geringste vermögt, was sorgt ihr euch um das Übrige? Betrachtet die Lilien, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, selbst Salomo in all seiner Herrlichkeit ist nicht gekleidet gewesen wie eine von ihnen. Wenn aber Gott das Gras auf dem Feld, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr euch, ihr Kleingläubigen. Und ihr sollt auch nicht danach trachten, was ihr essen oder was ihr trinken sollt, und beunruhigt euch nicht, denn nach all diesem trachten die Heidenvölker der Welt. Euer Vater aber weiß, dass ihr diese Dinge benötigt. Trachtet vielmehr nach dem Reiche Gottes, so wird euch dies alles hinzugefügt. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. So, da kommt doch hervor ein Grundsatz. Einer, mit dem wir tagtäglich zu tun haben. Ich möchte noch ein anderes Thema oder einen anderen Text, auch hier im Kapitel 12, wo Jesus sagt ganz deutlich, dass wir uns nicht fürchten sollen vor gewissen Sachen, aber dass wir uns vor anderen wiederum fürchten sollen. Er sagt hier, im Vers 4, ich sage aber euch, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts weiteres tun können. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, welcher, nachdem er getötet hat, auch Macht besitzt, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, den fürchtet. Verkauft man nicht 5 Sperlinge um 2 Groschen und nicht ein einziger von ihnen ist von Gott vergessen. Aber auch die Haare eures Hauptes sind alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid mehr wert als viele Sperlinge. So, einmal sollen wir etwas fürchten und einmal sollen wir etwas nicht fürchten. So, die Furcht, die da ist, wir haben sie ja, als wir die Sprüche durchgesehen haben, gesehen haben, die Furcht Gottes. Die Furcht Gottes ist die Furcht zu wissen, dass es eine ewige Konsequenz gibt für unser Handeln. Ja, so, lasst uns das mal aufschreiben, wovor wir uns nicht fürchten oder über was wir uns keine Sorgen und Ängste machen sollten. Was ist es da? Keine Sorgen, Ängste für unser Leben. Das ist doch eine enorme Herausforderung, oder nicht? Keine Sorgen und Ängste für unser Leben. Für unsere Nahrung. Für unsere Kleidung. Für den morgigen Tag an anderer Stelle. So, keine Sorgen und Ängste für uns selbst. So, wie wäre das Leben eines Christen, eines Nachfolgers Jesu, wenn er im Alltag sorgenfrei, das heißt voller Vertrauen arbeitet, ohne sich dabei zu sorgen? Das ist nicht etwas, was so passiert. Ich selbst bin ein Mensch, der aufgewachsen ist und von Ängsten und Sorgen. Und ich sehe, wie Gott daran arbeitet, mein Leben sorgenfrei zu machen. Wie Gott möchte, dass ich mir um Geld keine Sorgen mache. Wie er mich in meiner Praxis im Minus hält, wie er die Dinge lenkt, dass ich doch endlich völlig sorgenfrei bin. Nur gestern saß ich in meiner Praxis und weil ich in diesem Quartal ein bisschen noch eine zusätzliche Reise dazu gekommen ist, wo ich eine Woche fehle, so gibt mir das zu denken natürlich, ob ich meine Anzahl von Patienten erreiche, damit die Praxiskosten gedeckt sind. Will ja nicht mehr. Will ja nur auf einer, ich sage jetzt mal, Ebene bleiben, wo ich die Arbeit, die ich tue, einfach weiter tun kann. So. Und ich fand mich in einer Sekunde in Sorgen. Ich war so dankbar, dass ich mich in demselben Moment erinnerte, vor genau 10 Jahren, als es anfing, als Gott mich in seine Schule nahm und mir weniger Patienten brachte, ich in derselben Sache, aber damals war es hochintensiv, stand. Und es sind 10 Jahre später. Und es sieht alles besser aus, wie es vor 10 Jahren aussah. Wo ist mein Glaube? Wo ist mein Vertrauen? So werden wir im Alltag geprüft. Sind wir, stehen wir im Willen Gottes oder stehen wir nicht? Und ich sage euch, im Alltag sorgenfrei zu sein, ist eine Not. Es kann keiner das tun aus sich selbst heraus. Vielleicht der ganz Reiche, aber der hat dann andere Sorgen. Aber wir, die wir nicht reich sind, die wir uns nicht verlassen können auf etwas im Hintergrund, wir können lernen, Gott zu vertrauen im Alltag. Wir müssen uns nicht fürchten, weder für unser Leben, weder für unsere Nahrung, noch für unsere Kleider, noch vom Morgentag, noch vor Räubern. Ja, die kommen ja hier rein, die unser Leben nehmen sollen, noch vor Unfällen, noch vor Katastrophen. Wir müssen uns nicht fürchten vor ISIS oder vor irgendetwas. Weil da gibt es keine Macht über unser Leben. Gott allein hat die Macht über unser Leben. Deshalb ist die Furcht Gottes, vielleicht schreibe ich sie hier, die Furcht Gottes. Es ist die Furcht, die uns bewusst macht, dass unsere Handeln eine Konsequenz haben. Die Furcht Gottes sagt, du bist verantwortlich für das, was du tust. Du musst Rechenschaft abgeben. Und deshalb sagt Jesus hier deutlich, fürcht euch nicht, wenn jemand euch das Leben nimmt. Er darf es ruhig, weil er kann danach nichts mehr tun. Das ist nur das irdische Leben. Das Leben selbst ist in Gottes Hand. Und Gott allein kann jemanden in die Hölle, in den ewigen Tod bringen, aufgrund seiner Taten. Und da sollten wir eine Ernsthaftigkeit, da sollten wir uns fürchten vor, dass wir unsere Verantwortung vor Gott nicht so erbringen, wie sie erwartet ist. So, es ist also entscheidend, dass wir wissen, was wir fürchten sollen und was nicht. Und ich habe diesem jungen Kind erklärt, dass Gott einen Kreis um sein Leben hat. Und alle Räuber und alle anderen sind außerhalb des Kreises. Und niemand kann diesen Kreis durchbrechen. Auch unsere Haare auf dem Haupt sind gezählt und niemand kann uns auch nur ein Haar krümmen. Ohne dass Gott es zulässt. Und wenn er es zulässt, ist es uns zum Besten. So können wir doch völlig sicher sein in einer unsicheren Welt. So können wir doch völlig frei sein von den Sorgen um unser Leben, von den Sorgen um unsere Nahrung, von den Sorgen um unseren morgigen Tag. Heißt das, dass wir nicht arbeiten müssen? Natürlich nicht. Aber es heißt, es ist was anderes, wenn man in die Arbeit geht und weiß, die Zahlung ist sicher. Wenn man weiß, man tut seine Pflicht, man tut das, wozu man gerufen ist, und die Bezahlung liegt beim Herrn. Die Fütterung liegt bei ihm. Er füttert die Vögel, er zieht die schönen Pflanzen an. Also warum könnten wir das Menschen nicht auch? Warum könnten wir ihm nicht auch so vertrauen? Warum sagt hier Jesus, die Heiden haben die Sorgen, ihr doch nicht? So kannst du den Alltag ohne Furcht und Sorge bewältigen. Kannst du deine Pflicht tun? Ja, wir müssen arbeiten und wir müssen schwer arbeiten. Es ist gut, dass wir arbeiten müssen, weil Arbeit ist uns von Gott gegeben. Es ist der größte Segen. Wir werden in aller Ewigkeit arbeiten. Deshalb sind wir da. Arbeiten ist die Erfüllung des Lebens. Aber deshalb sollten wir sicher sein, dass für die Arbeit, die wir tun, gesorgt ist für unser leibliches und der leibliche Not. Alles ist vorhanden. Und so können wir Gott vertrauen lernen im Alltag. Ich habe kaum einen Christen getroffen, und ich weiß nicht, ob ich überhaupt einen getroffen habe, der sorgenfrei ist, der sich so Gott anvertraut hat, der so viel Vertrauen hat in seinen himmlischen Vater, der sagt, mein himmlischer Vater sorgt für mich in den Dingen, wo ich nichts tun kann. Ich kann mir keinen Apfel machen, ich kann mir kein Korn wachsen lassen. Das ist Gottes Aufgabe. Aber ich muss etwas tun und ich erfülle meine Pflicht und Gott tut die Seine. Und somit sind wir völlig geborgen. Wir brauchen nie uns zu sorgen um das Heute und gar nicht um das Morgen. Außer, dass wir unsere Pflicht nicht erfüllen. Außer, dass wir die Verantwortung, zu der uns Gott gerufen hat, nicht tun. Da müssen wir uns fürchten. Aber das liegt ja in unserem Machtbereich. Versteht ihr, die Räuber, das Leben und das Ganze liegt nicht in unserem Machtbereich. Das liegt im Machtbereich Gottes. Aber unsere Pflicht liegt in unserem Machtbereich. Und wenn wir dort die Kraft Gottes nehmen, dann können wir sie umsetzen und im Alltag sorgenfrei leben. Ich bestrebe es an. Eines Tages werden wir heute in dieser letzten Zeit leben, ohne jegliche Halt sein. Das heißt, wir werden nichts Irdisches mehr haben. Wir können weder kaufen noch verkaufen. Wir werden weder ein Haus haben, wo uns beschützt. Wir werden Flüchtlinge sein. Irgendwo. Und dennoch sind wir sicher. Unser Brot und Wasser ist uns gewiss. Aber wenn wir jetzt die Not nicht gelernt haben, wenn jetzt nicht alle Sorgen und Schulden und alles, was wir haben, wir in Gottes Hand legen, wann sollen wir es lernen? Dann ist es zu spät. Dann wird die Krise nur hervorbringen, was in unserem Herzen ist. So seid Gott dankbar, wenn ihr in Krisen und in Not seid. Seid Gott dankbar, wenn ihr nicht habt alles, was ihr braucht, aus Hülle und Fülle. Dass ihr nicht schwimmt im Geld oder ich weiß nicht, in welchen Dingen euch wichtig sind. Dass ihr nicht das beste Auto habt oder nicht das schönste Haus oder nicht. Seid dankbar, weil es hilft uns. Es hilft uns. Eines Tages Also es hilft uns jetzt, Gottes Vertrauen zu lernen und eines Tages uns auf nichts anderes zu verlassen, als auf unseren himmlischen Vater. Auf niemanden anderen, auf keine Mittel, auf keine Umstände. Am Vater alleine ist unser Verlass. Ist das nicht der bessere Weg? Ich möchte ihn gerne gehen. Ich möchte diesen Weg der Nachfolge Jesu gehen. Jesus war angstfrei und sorgenfrei. Oh, was für ein Leben muss das gewesen sein. Er konnte sich völlig auf das konzentrieren, wozu er gerufen wurde, ohne an sich selbst zu denken. Ohne an sich selbst zu denken, weil er das alles in des Vaters Hand legte, weil es in des Vaters Hand war. Und so konnte er da sein für seine Mitmenschen. Er konnte da sein für die Menschen in Not, weil er sich selbst nicht hatte im Visier und das, was nicht in seinem Machtbereich war, zu tun und nicht sein Auftrag. So lasst uns das lernen. Lasst uns das anstreben. Jeden Tag ein wenig weniger Sorge, weniger auf sich selbst schauen, weniger auf die eigene Sicherheit blicken, so wie der Mensch in seinem Irrtum seines Geistes blickt, sondern darauf schauen, was meine Verantwortung ist, meine Pflicht zu erfüllen vor Gott und frei zu sein, mich um mich selbst zu drehen. Weil das ist Gottes Aufgabe. Mein Leben, die Nahrung, die Kleidung, der morgige Tag ist keines in meinem Machtbereich, kein einziges. Es ist in Gottes Machtbereich. Deshalb muss ich mich da nicht einmischen. Aber in meinem Machtbereich ist, was ich verpflichtet bin zu tun, meine Verantwortung des Handelns. So möchte ich ein Diener sein, ein Nachfolger Jesu. Nachfolger Jesu ist ja ein Diener, weil wir haben ja gesehen, das Dienen ist das höchste Gut des Menschen. Der höchste Gewinn erzielt man durch Dienen, nicht durch Bedientwerden. Wir müssen gewinnen. Deshalb ist es nichts Falsches, dass wir streben nach Gewinn. Aber wir müssen sehen, worin besteht dieser Gewinn. Dieser besteht nicht im Oben ansitzen und bedient zu werden, sondern dieser Gewinn besteht im Dienen. Und wenn uns das klar ist, ist unser Gewinn maximal. Er wird immer größer, größer und größer, weil wir genau das tun, was uns Gewinn bringt. Wir haben noch ein paar andere Punkte. Die Zeit ist aber schon abgelaufen. In der Betrachtung, in unserem Alltag begegnen wir nicht nur Sorgen und Plagen, wir begegnen auch Menschen. Und Jesus ist im Alltag mit den Menschen zusammengekommen und er hatte unterschiedliche Begegnungen. Und vielleicht, weil es ja unterschiedliche Menschen gibt, lasst uns das aufschreiben. Menschen begegnen. Menschen begegnen im Alltag. Da gibt es, wie viele Arten von Menschen begegnen uns im Alltag? Wie viele Arten von Menschen haben wir dort, die wir begegnen? Und lasst uns sie aufschreiben. Es gibt fehlerhafte Menschen. Fehlerhafte. Begegnet ihr Menschen, die Fehler machen? Oder begegnet ihr keine Menschen, die Fehler machen? Wie reagiert ihr, auf Menschen, die Fehler haben an sich. Wie begegnet ihr Menschen, die bösartig erscheinen? Wie begegnen dir diese Menschen, wenn sie bösartig sind? Wie verhaltet ihr euch ihnen gegenüber? Seid ihr frei, das zu tun, was richtig ist? Wie begegnet ihr bösartigen Menschen? Was sind sie für euch, für Menschen? Dann begegnet ihr natürlich Menschen, die sogenannte Anforderungen an euch setzen. Menschen, die etwas fordern von euch. Warum? Wie verhaltet ihr euch zu solchen Menschen? Ja, Menschen müssen. Gibt Mütter, ja. Mütter sind ja eines der besten Beispiele. Sie geben alles, aber sie fordern noch alles. So, wie begegnen wir Menschen, die Anforderungen an uns stellen, die von uns etwas erwarten, die wirklich uns keine Ruhe lassen, die sich einmischen in unser Leben. Ja, begegne viele Ehepaare, die leben irgendwie mit ihren Schwiegereltern oder Eltern und dann kriegen sie Kinder und dann sind die Schwiegereltern da und sie wissen alles besser und sie mischen sich in alles ein. Die Schwiegermutter, die will alles managen und tun. Und es gibt einen Kampf darin, wie soll ich umgehen mit den Anforderungen, mit den Menschen, die respektlos mit mir umgehen? Ich begegne respektlose Menschen. Wie gehe ich mit respektlosen Menschen um? Wie soll ich mit denen umgehen? So, man kann die Liste weiterführen, aber die Zeit ist vorbei. Und ich möchte es nur andeuten, ich möchte es nur klar machen, dass wir und dass Jesus alle diese Menschen, sie sind unsere Familienmitglieder, sie sind denen, die wir im Alltag begegnen. Und die Frage ist, wie sehe ich sie? Und ich habe verstanden von meinem Heiland, er machte keinen Unterschied. Worin war der Unterschied nicht da? Er betrachtete alle im Alltag als Freunde. Er nahm sie alle willkommen an und er hat sie alle wunderbar geführt und er hat sie alle als Freunde betrachtet. Kannst du die Fehlerhaften als deine Freunde sehen? Kannst du die Bösartigen sagen, das ist mein Freund? Kannst du die, die sich in dein Leben einmischen, die respektlos sind, die Forderungen an dich stellen, der Chef oder wer auch immer, der dich ja, herausfordert und sagt, du musst das und das und das mehr tun, kannst du den als Freund sehen? Jesus konnte alle Menschen als seine Freunde sehen. So, Jesus ging mit den Menschen, die in Not waren, freundlich um. Wir haben aber noch eine Kategorie von Menschen, mit denen es anscheinend Jesus nicht freundlich war. Und auch da müssen wir Dinge richtig sehen. Nämlich, welches waren die Menschen, mit denen es er anscheinend nicht freundlich war, obwohl er freundlich war? Es waren die Pharisäer und Schriftgelehrten. Die Pharisäer und Schriftgelehrten waren Menschen, denen hat er wehe Sprüche ausgesagt. Aber war er deshalb unfreundlich zu ihnen? Und die Frage ist, sind wir hier als Jünger Jesu, als Nachfolger Jesu gefordert, genauso zu handeln, indem wir wehe Sachen aussprechen, oder ist das nicht unsere Aufgabe? Oder sind wir da nicht in die Nachfolge gerufen? Und ich möchte sagen, es gibt Punkte im Leben Jesu, wo wir nicht in die Nachfolge gerufen sind. Das heißt, wo Jesus nicht uns als die Nachkommen Adams darstellt, sondern nur Adam selbst, den Ersten, der, dem man übergeben hat, auch das Richten und letztendlich das Gericht des Verdammens. Es ist dem Nachfolger Jesu nicht aufgetragen, jemanden, ich sage es mal, wehe zuzurufen, in dem Sinne, dass er ihn droht. Man kann eine Warnung aussprechen einem lieben Freund. Aber drohen, das ist nicht in unserem Machtbereich. Jesus hat dreimal Dinge getan, in denen wir ihn nicht nachfolgen können. Er hat zweimal den Tempel gereinigt. Er hat es mit Autorität getan. Mit der Autorität als König, mit der Autorität als endgültiger Richter, als der, der mit der Wurfschaufel in der Hand ist und die Tenne reinigt. Und er hat den Feigenbaum verflucht und er verdorrte. Das ist die Aufgabe eines Richters. Hier sind wir nicht nachgefolgt, jetzt in diesem Alltag ihm zu folgen. Er hat das getan im Hinblick auf seine Funktion im Himmel, damit wir es verstehen jetzt, damit wir verstehen, was seine Aufgabe ist im Himmel und wie er richten wird und wie er abwägen wird und eines Tages das Gericht vollziehen. Aber wir sind alle und werden mit eingeladen, mitzurichten, nachdem das Gericht vollzogen ist, und zu schauen und zu betrachten, mit ihm zusammen auf seinem Königstuhl zu sitzen. Aber das hier nicht jetzt im Alltag, das wird eines Tages sein, wenn wir mit ihm im Reiche Gottes sind, wenn das Gericht gehalten wird über die Gottlosen, da sind wir mit eingeladen. Aber bis dahin sind wir keine Richter. Bis dahin folgen wir Jesus nicht nach, indem wir wehe rufe, wer weiß über wen ausrufen. Wir folgen Gott nicht nach, indem wir meinen, wir müssen jetzt die Reinigung der Gemeinde oder der Familie oder was auch immer durchziehen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Zu dieser Nachfolge sind wir nicht gerufen. Zu dieser Nachfolge hat uns Gott nicht gelenkt. Wir sind gerufen worden, Jesus im Alltag nachzugehen auf den Bereichen, die in unserem Machtbereich sind. So, bist du ein Nachfolger Jesu? Gehst du zu ihm und suchst du Gott aus der Not? Oder suchst du ihn nur als Option? Ist er wirklich die Befriedigung der Not deines Herzens, der Not deines Geistes? Ist er die Sicherheit deines Lebens? Ist er die Gerechtigkeit deines Lebens? Ist er die Wahrheit deines Lebens? Ist er die Harmonie deines Lebens? Ist er das Vertrauen deines Lebens? Wenn er das ist, dann wird die Beziehung nicht unterbrochen. Dann ist sie keine Pflichtbeziehung, sondern eine Notbeziehung, die man immer eingeht über den ganzen Tag. Man beginnt sie am Morgen und sie hält an, weil Gott ist da, um uns zu helfen, im Alltag zu leben. Wir brauchen kein gutes Gefühl, wir brauchen eine klares Bewusstsein unseres Lebens mit Gott. Wir brauchen ein klares Bewusstsein unserer Verantwortung. Der Alltag Jesu war kein Gefühlsalltag. Er war ein Alltag des Wandelns mit seinem Vater, der Erfüllung seiner Pflicht, indem er sich selbst vergaß und für andere da war. Wir begegnen im Alltag Sorgen und Ängste. Wir haben gesehen, wo wir uns keine Sorgen machen müssen, wo wir keine Furcht haben müssen und wo wir wissen müssen in der Gottesfurcht, was unsere Verantwortung ist, dass wir das Richtige tun. Wir haben gesehen, dass Gott Menschen begegnete im Alltag, die Jesus begegnete, die nicht sehr angenehm sind. Die angenehmen habe ich jetzt nicht aufgeschrieben. Er begegnete auch Menschen, die krank waren. Und er heilte sie. Er war da für die Not der anderen. Das haben wir auch. Als Ärzte vielleicht mehr als Alltag, als andere Menschen. Aber mir war es wichtig, die Dinge hervorzuheben, die uns provozieren, die unser Ich, unser blindes Auge in eine Not bringen. Und das sind die Menschen hier. Und es ist mir wichtig, dass wir sie alle als Freunde betrachten. Dass wir niemanden mehr als Feind sehen, auch der bösartig auf uns zukommt. Wir müssen uns ja nicht schützen. Wir haben ja einen Schutz um uns. Das ist unser himmlischer Vater, der weiß, was wir bedarfen. Und er schützt uns. Wenn wir nur alle betrachten könnten als Freunde, so wie Jesus es tat, so wäre unser Alltag ein sicherer Alltag. Und wir würden in der Nachfolge Jesu wunderbar gehen. Amen.